möchte euch vorlesen den Predigttext des heutigen Sonntags. Jesu Lobpreis steht in Matthäus 11, 25 bis 30. Zu dieser Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Herr, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das den Weisen und Klugen verborgen und den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es dein gnädiger Wille gewesen, alles in mir von meinem Vater übergeben, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Du sagst: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, Herr, wir wollen diesen Zuspruch für uns in Anspruch nehmen. Wir sind heute Morgen hier, teils mühselig und einige sicher auch beladen mit Sorge, Zweifel, Anfechtung, Ängsten. Du gibst jeden Hilfe, du schenkst Ruhe und Erquickung. Wir danken dir für deine große Liebe zu uns Menschen. So dürfen wir bitten für alle Menschen, die sich in deinem Namen versammelt haben, dass du ihnen nahe bist und dass du deine schützende Hand über sie legen mögest. Und dies ganz besonders bei unseren Geschwistern in der Ukraine. Amen. Ja, was gibt es für die kommende Woche bekannt zu geben? Einladen darf ich ganz besonders für den Freitag um 18 Uhr. Ich darf einladen zu einem Gebetstreffen. Und zwar Gebet für die Ukraine. Wir haben immer wieder Gebete für Menschen, die vielleicht von einem Tsunami betroffen sind oder von einer Überschwemmung oder von Menschen, die verfolgt werden. Aber die Ukraine ist so nah bei uns. Das ist wirklich vor der Haustür, was da drüben momentan alles passiert. Wie es den Menschen ergeht, und da wollen wir einstehen im Gebet. Wir wollen einladen am Freitag 18 Uhr zu diesem Gebetstreffen. Ich darf einladen nächsten Sonntag zum Gottesdienst und anschließend auch zur Jahresgemeindestunde. Wir wollen die gleich im Anschluss an den Gottesdienst gleich weiterführen. 11.30 Uhr oder 11.45 Uhr, dass wir starten, dass wir zügig durchkommen. Ihr habt ja die Einladung sicherlich auch bekommen. Ich weiß nicht, steht nicht hier. Aber nächsten Sonntag Jahresgemeindestunde. Es sind die Finanzen dran. Wir haben einen Punkt, was dich bewegt. Könnt auch gerne vorbringen, wie es euch geht, was ihr schon immer mal wieder sagen wolltet. Dann bringt es einfach vor und wir wollen uns auch Zeit dafür nehmen. Ihr wisst auch, dass die Ältestenwahl im vollen Gange ist. Da darf unser Michael Habeck uns einige Informationen weitergeben.
Ja, ihr Lieben, ich habe es euch ja vor kurzem schon rumgeschickt. Was haben wir jetzt noch bei der Ältestenwahl vor uns? Und da ist heute ein ganz, ganz wichtiger Tag. Heute werden die endgültigen Kandidaten, die wir für die Ältestenwahl haben, bekannt gegeben. Und zwar ist das die Michaela Brückner, die habe ich doch heute schon gesehen. Steh doch bitte mal auf, damit dich jeder sieht. Die steht als Kandidatin zur Verfügung und als zweites haben wir den Roland Dippold. Steh du auch bitte mal auf. Das ist der zweite Kandidat, der für die Ältestenwahl zur Verfügung steht. Und um weiteren Fragen vorzubeugen, falls das jemand von euch wissen will, ich selber stehe nicht mehr als Kandidat für die Ältestenwahl zur Verfügung. Wahlzettel. Ihr habt gesehen, nächsten Sonntag ist Jahresgemeindestunde. Da passt es ja auch ganz gut. Die Wahlzettel werden nämlich nächsten Sonntag in den Fächern liegen. Das heißt, ihr könnt die dann rausnehmen. Ihr habt aber dann noch ganz, ganz viel Zeit, nämlich bis zum 3.4. Am 3.4. findet die eigentliche Wahl statt. Bis dahin könnt ihr diesen Wahlzettel ausfüllen, bringt ihn dann am 3.4. mit und schmeißt ihn am 3.4. in die Wahlurne. Weil die Frage gibt es ja auch immer wieder. Früher haben wir es so gehabt, wir haben eine Wahlurne gehabt, die hat hier rumgestanden und da konnte man dann seinen Zettel reinschmeißen. Das machen wir nicht mehr so. Es wird an der Stelle eine Wahlurne am 3.4. geben. Da kann man dann seinen Zettel reinschmeißen und da wird man dann auch auf der Wahlliste abgehakt, damit wir wissen, dass auch alles seine Ordnung hat. Und der wird dann am 3.4. auch gleich ausgezählt, die Wahlurne. Also zu Beginn des Gottesdienstes findet dann entsprechend die Wahl statt. Dann während des Gottesdienstes wird das ausgezählt und dann werden die Ergebnisse auch gleich bekannt gegeben. Es geistert immer mal dieser Termin vom 10.4. durch die Gegend. Ich glaube, das hat der Mike auch mal falsch kommuniziert. Richtig ist der 3.4. Bitte merkt euch das, 3.4. ist Wahl. Kommt bitte alle ganz zahlreich. Und ich habe noch eine ganz, ganz große Bitte an alle, die hier sind, Gemeindemitglieder. Bitte wendet euch an die vielen Mitglieder, die wir haben, die jetzt nicht hier sind, weil sie nicht hier sein können, weil sie nicht hier sein wollen, sagt ihnen das. Das ist ganz, ganz wichtig ist, wir haben eine Wahl. Wer am 3.4. nicht wählen kann, der möge bitte Briefwahl beantragen. Wie das geht, kann ich euch noch nicht sagen. Wir werden, im Anschluss habe ich noch mit dem Wahlteam eine kurze Besprechung, da reden wir noch mal ganz kurz darüber. Bitte aber sagt denen, dass sie davon Gebrauch machen können oder motiviert sie bitte, dass sie auch zu dieser Wahl kommen. Ja, also so erreichen wir nur ganz, ganz wenige, wenn ich das hier im Gottesdienst sage oder auch über E-Mail, da geht ganz viel verloren, aber über den persönlichen Kontakt könnt ihr selber eine ganze Menge dafür tun, dass diese Wahl gut geht. Jo, habe ich sonst noch irgendwas? Nee, ach so, ja doch, eine Sache habe ich tatsächlich noch. Wenn ihr Fragen bezüglich der Wahl habt, an wen könnt ihr euch denn wenden? Da könnt ihr euch an die Manuela wenden, ihr könnt euch natürlich an mich wenden, ihr könnt euch auch an die Andrea wenden, an die Kerstin Schneider wenden und auch an den Mike Schneider. Das sind, denke ich mal, so die Namen, die euch alle möglichen Antworten auch zu der Wahl geben können. Gut, das war's von meiner Seite. Ja.
Ja, vielen Dank. Wir haben auch Geburtstage in der kommenden Woche. Und zwar am Dienstag, den 15.03., hat unsere Gabriela Hack aus Ebersprun. Unsere Janina Landgraf hat ebenfalls am Dienstag. Und am nächsten Sonntag, ich greife jetzt einfach schon mal vor, hat unsere Manuela Aheimer und die Renate Hack. Wir wünschen euch allen Gottes Segen für das kommende Lebensjahr. Alles Gute und wirklich ja, Bewahrung. Es gibt Menschen, die haben ein Zeugnis weiterzugeben. Ich habe jetzt zwei Geschwister, die würden gerne nach vorne kommen, würden euch berichten, was sie erlebt haben. Ich darf den Michael Michelfelder mal nach vorne bitten. Er will uns ein bisschen was erzählen. Und dabei soll ich diese, könnt ihr das sehen? Soll ich es nach vorne schieben?
Ja, liebe Geschwister, Mike hatte am letzten Mittwoch eingeladen zu einem Gebetsabend, einem Gebetstreffen für die Ukraine. Und wenn so ein Anliegen Ukraine oder ein anderer Titel auftaucht, wird vielleicht manch einer denken, oh, eine Stunde für ein Anliegen beten, geht das denn? Ist da nicht Leerlauf? Wie geht das überhaupt? Nun, solche Befürchtungen, die möchte ich gerne einmal zerstreuen, weil wenn der Mike zu einem Gebetsabend aufruft, dann ist es immer mit gewissen Informationen und gewissem Aufbau verbunden. Und so hat er uns also dieses Schaubild mitgebracht und hat also das Thema Ukraine ein wenig aufgeschlüsselt. Diese Situation in der Ukraine natürlich im Mittelpunkt. Dann Russland, wir wissen alle warum. Die Flüchtlinge, die zu Millionen strömen und auch schon in Wetzlar, hier in Forchheim zum Teil angekommen sind. Dann Europa und Amerika, auch das spielt eine wichtige Rolle. Deutschland in Bewegung, wo manche ins Gebet gekommen sind und sich bewegen lassen, nach dem Herrn zu fragen, auch im Gesicht dieser Krise. Und da sind wir wieder zurückgekommen zu den Situation in der Ukraine. Und da haben wir uns durch diesen Parcours sozusagen bewegt, und da musste man auch nicht viel ansagen, was kommt, sondern wir haben gemerkt, dass der Geist Gottes uns von einem Punkt zum nächsten gebracht hat und wir gebetet haben und wurden weitergeführt, sodass das eine sehr lebendige Gebetsgemeinschaft war, in der ich so empfand, dass die Not, die herrscht, uns ein wenig auch näher gekommen ist und wir aus dem Eindruck der Not heraus gebetet haben, aber auch im Blick auf die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und wir wissen, ich möchte an der Stelle sagen, daran erinnern, dass auch die Bibel etwas sagt zu Kriegen und Gott. Dazu gibt es viele Stellen. Eine ist uns da wichtig geworden, Psalm 46, Vers 10. Da heißt es, Gott zum Ende bringt die Kriege bis an die Enden der Erde. Das ist die Perspektive Gottes für diese Welt. Bis das Ende der Erde wird Gott alle Kriege beenden. Er wird die Bogen zerbrechen, also aber Abschlussrampen, die Unheil bringen, noch heute in der Ukraine. Er wird die Speere stumpf machen. Und wir wissen, dass viele Raketen einfach nicht angekommen sind, die ihr Ziel verfehlt haben. Dass sie, wer weiß, wo sie geblieben sind. Dass also auch da schon ein wenig hier deutlich geworden ist, was dort geschrieben steht. Und er wird die Kampfwagen mit Feuer verbrennen. Auch brennende Panzer konnte man sehen. Also dieses Wort zeigt uns, was Gott will. Und wir hoffen und beten sehr, dass er das auch für die Ukraine in Erfüllung treten lässt und wollen uns von der Verheißung Gottes im Gebet auch weiter leiten lassen. Das hat mich beschäftigt, vor allem auch, dass man gemeinsam in einer sehr tiefen Gemeinschaft zusammen beten kann. Diese Erfahrung ist auch für uns jetzt wichtig gewesen, dass wir gestärkt wurden, auch wenn wir jetzt im Alltag wieder mit den bedrückenden Bildern und den Berichten konfrontiert werden. Also, wenn solche Gebetsabende sind, zu denen eingeladen wird, traut euch zu kommen, es wird nicht langweilig, es wird ein gesegneter Abend und es ist so dringend, für diese Gebetseiligen zu beten, um die es jetzt auch weiterhin geht, wegen der Ukraine. Danke, dass ihr euch das überlegt und auch erwägt, doch einmal mir dazu zu kommen, wenn ihr nicht schon bei einem der letzten Abende dabei gewesen seid.
Ja, vielen Dank. Nehmt diese Einladung und diese Möglichkeiten einfach wahr, für unsere Geschwister und auch für die Situation in der Ukraine zu beten. Die Valentina möchte uns noch was weitergeben. Sie hat ein Zeugnis für uns.
Ich möchte Zeugnis heute erzählen wegen Gideon Gottesdienst. Das ist ein sehr interessantes Zeugnis. Wie staunen wir von Gottes Wort. Gottes Wort für uns so wichtig und lebendig. Aber manchmal staunst du, wie lebendig Gottes Wort. Ich erzähle ein Zeugnis aus Russland, weil ich kann Russisch reden, kann ich Russisch lesen. Und ein berühmter Mann, er ist aus Zirkus, welche dressiert Katzen. Kennen Sie wahrscheinlich auch, dass es Kuklatschow heißt. Er dressiert Katzen. Das gibt es in der Welt keine solche Zirkus mehr. Nur diese. Viel Katzen, und die Katzen machen solche Sachen, das ist sehr lustig und für Kinder. Und er erzählt, er liebt seine Katzen. Nur durch die Liebe, die Katze können so richtig dressieren. Aber dieser Mann, weil berühmte Zirkus war bei uns in die Osten hier und war in einem Hotel. Das war noch solche kommunistische Land Russland oder Sowjetunion. Und in einem Hotel hat er gefunden Gideon, Neues Testament oder Bibel. Und hat nach schweren Tagen, wo hat er gearbeitet mit diesen Katzen und so, er hatte Abend gelesen. Kommunistische Land, er hatte nicht gehört wegen Gott. Er hatte nie gebetet. Aber Bibel selber hat mit ihm geredet. Das ist sehr interessant. Und durch diese Bibel, er hat zu Gott gekommen und richtig bekehrt. Niemand hat ihm erzählt wegen Gott, nur Bibel selber. Ich finde, dass es diese Arbeit geht nicht umsonst. Das geht und muss man weitermachen. Ich denke, auf ganzer Welt gibt es Leute, welche können solche Zeugnisse erzählen. Und dieser berühmte Mann hatte erzählt, ich habe auf Russisch gehört, er hatte erzählt, Gott hat in mein Herz gekommen. Und was wichtig ist, ich habe auch Katzen, was wichtig ist, er arbeitet nur durch die Liebe mit seinen Tieren. Und Gott arbeitet mit uns, kann ich sagen, arbeitet auch durch die Liebe. Das ist sehr wichtig. Und durch die Gotteswort, er hat richtige, lebendige Glaube gefunden. Ich wünsche für alle auch solche.
Da kann ich nur ein Amen dazu sagen. Ja, die Gideons. Es ist einfach wunderbar zu hören, wenn Menschen durch die Gideonarbeit zum Glauben gekommen sind. Und heute wollen wir uns, ja, ein Gideon-Gottesdienst. Wir als Gideons, wir dürfen uns immer wieder freuen, wenn wir in Gemeinden einen Dienst tun dürfen, wenn wir berichten können von unserer Arbeit. Das möchte ich ganz kurz tun. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Ja, wer sind die Gideons denn überhaupt? Gideons ist ein internationaler Gideon-Bund, gibt es auf der ganzen Erde. In über 200 Ländern sind wir vertreten. In Forchheim, wir sind eine kleine Truppe, wir sind 21 Männer und Frauen, die wir uns Gideons nennen dürfen. Wir sind in über 200 Ländern, ihr seht es unten selbst, 200 Ländern dieser Erde. Seit über 100 Jahren sind wir aktiv. Und das Wort Gideon könnt ihr nachlesen im Buch Richter, Kapitel 6 bis 8. Gideon war bereit, Gott zu dienen. Und das wollen wir eigentlich auch immer wieder. Wir wollen Gottes Wort hinaustragen in die Welt. Wir wollen Menschen mit dem Gotteswort bekannt machen. Und nur mit Gottes Hilfe konnte er große Dinge tun für das heilige Volk. Wir sind Christen aus evangelischen Kirchen, Freikirchen. Wir sind ganz normale Menschen, die in berufliche Verantwortung stehen. Meistens sind es Selbstständige. Wir sind so quasi der verlängerte Missionsarm von den Kirchen oder von den Gemeinden vor Ort. Und unsere Vision ist, jedem Menschen seine eigene Bibel. Das ist unser Bestreben. Und unser Ziel, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Was bedeutet für dich Gottes Wort, die Bibel? Diese Frage kann sich jeder selbst beantworten. Ich möchte auch da weiter drüber gehen. Ja, der Gideon-Dienst ist ein missionarischer Dienst, ist das Verteilen von Gottes Wort. Wir gehen hinaus zu den Menschen und hier sind die einzelnen Aufgabengebiete. Wir sind in Hotels. Wir haben vor einigen Jahren, ihr kennt das neue Hotel am Bahnhof, also das Arrivo. Und da ist jetzt am Bahnhof direkt ein ganz neues nochmal gebaut worden. The New heißt dieses Hotel mit, glaube ich, 250 Zimmern. Da sind wir mit der Geschäftsleitung gerade in Verbindung, dass wir da unser Gottes Wort auslegen dürfen. Das heißt, in jedem Zimmer eine Bibel. Damit Menschen wie dieser Zirkusdirektor, sage ich jetzt mal so, die Erfahrung machen konnte, in der Bibel zu lesen. Und es wird auch wirklich wahrgenommen. Wir sind an den Schulen, am Donnerstag sind wir zum Beispiel am Ehrenbürg-Gymnasium, da haben wir einen Einsatz. Aber die letzten Jahre waren für uns auch schon eine Durststrecke. Also wir haben auch Probleme gehabt, in Schulen reinzukommen. Wir waren jetzt vor geraumer Zeit in der Realschule in Hirscheid, da hat man Dienst tun dürfen in den ganzen Klassen, in fünften Klassen. Und jetzt sind wir am Ehrenbürg und freuen uns am Donnerstag auf diesen Dienst. Krankenhäuser sind wir in Forchheim, wir haben eine Kapelle, in dieser Kapelle haben wir uns ein Brett dort, das könnt ihr mal reinschauen und da liegen Bibeln aus zum Mitnehmen. Aber in den Zimmern dürfen wir in Forchheim noch nicht rein, in Bamberg schon, aber bei uns ist einfach noch nicht so weit. Wir sind in den Arztpraxen, wir sind in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen, im Wichernheim, in allen Seniorenzentren, in Forchheim und Umgebung. Ja, Polizei, Militär haben wir jetzt weniger. Was noch wichtig ist, sind unsere Rastplätze, die Drugger. Die liegen uns sehr am Herzen. Die sind am Wochenende immer irgendwo müssen halten. Und da wollen wir vermehrt jetzt auch unseren Einsatz starten, dass wir diese Menschen mit einer Bibel versorgen. Je nachdem, wo sie herkommen, welche Sprache sie sprechen Und oftmals ist es auch aus der Ostblock-Seite jetzt, also aus russischen, Litauen und allen möglichen rumänischen Gegenden. Und da wollen wir die passenden Bibel ja eben einfach parat haben. Und Flüchtlingseinrichtungen. Ihr seht vorne, es ist iranische Schrift, es ist arabische Schrift. Wir haben für alle wirklich eine passende Bibel in jeder Sprache parat. Ja, wie viele Bibeln werden wir verteilen oder verteilten wir bereits? Nur eine Zahl, 2,5 Milliarden Bibeln sind bisher verteilt worden, 200 Länder, 107 Sprachen, nur mal so am Rande. Wie schon gesagt, wir sind 21 Geschwister hier in Forchheim. Was ist unser Anliegen? Wir benötigen 10 Millionen Bibeln. Ein ganz besonderer Ruf erreichte uns aus der Ukraine, wo wir gemerkt haben, wenn die Menschen da unten in ihrem Keller sitzen oder in den Bunkern, was machen die da unten? Da oben knallt es und schießt und die Häuser fallen zusammen. Die sitzen in den Bunkern und beten und lesen Gottes Wort. Wir haben jetzt eine Aktion gestartet, wir haben alle Druckereien, die es überhaupt noch gibt, in Schottland, in Finnland und überall, dass wir da wirklich jetzt für die Ukraine weit über 1 Million Bibeln jetzt drucken lassen und das ganz, ganz schnell. Dass diese Menschen, die auch zu uns kommen, nach Deutschland und überall in den Ländern, dass wir diese Menschen mit Gottes Wort versorgen können. Und das ist unser Hauptaugenmerk momentan, was die Welt betrifft. Aber ihr seht auch Indien, in Russland, die Philippinen, die ganzen Jahre schon. Philippinen war schon immer ein Hauptaugenmerk, auch auf, ja, dass die eine Bibel bekommen. Russland, 500, ist eigentlich wenig für dieses riesengroße Land. Aber es ist einfach ein Bestreben. Ja, das wird alles rein über Spenden finanziert. Ihr wisst es ja, auch die Kollekte, die für heute zusammengelegt wird, ist für die Arbeit der Gideons. Und wenn ihr sagt, ich habe den passenden Schein nicht dabei, ihr könnt es gerne überweisen, macht einen Vermerk für die Gideon-Arbeit oder Gideons, dann gebe ich das dementsprechend auch weiter. Wir freuen uns über jeden Cent und es wird wirklich alles zu 100% für die Verwendung oder für den Druck von Bibeln verwendet. Die Hotelbibel habe ich schon gesagt. Jede Hotelbibel kann oder wird auch oftmals von 2000 Menschen erreicht oder gelesen. Ihr seht das Hotel nochmal, das sind die Bilder von damals noch, wie das über die Bühne gegangen ist. Da war ein offenes Haus, war ein ganz toller Einsatz. War wirklich. An den Schulen sind wir, an der Realschule in Ebermannstadt waren wir vor einigen Jahren, haben eine ganze Schule also mit Bibeln versorgt. Seniorenheime. Was wir von euch wollen, ist euer Gebet. Wir wollen, dass wir für diese Arbeit beten, dass ihr betet, dass ihr immer wieder auf dem Herzen habt, dass wir offene Türen vorfinden, dass wir diesen Dienst tun dürfen, dass Menschen in der Bibel lesen können, dass sie die Möglichkeit haben, eine eigene Bibel, auch in den Ländern, wo es oftmals unmöglich ist, eine Bibel zu bekommen. Und gerade da ist es ganz besonders wichtig, dass wir Gottes Wort hinaustragen in die Welt. Und das soll unser Bestreben sein. Wir haben auch immer wieder Grund zum Danken. Wenn wir sowas hören, wie die Valentina uns erzählt hat, das gibt uns, da geht mir das Herz auf. Chip ist mit dabei, der Reinhard, nur um einige Namen zu nennen. Dieter Bräuninger ist mit dabei, Otto Distler, einige kennen ihn, der Willi Bär oder auch Gerhard Möck. Also es sind viele, viele Geschwister hier, die wirklich diesen Dienst tun, mit Freude tun. Und wir wollen Gott danken für all die Möglichkeiten, die wir kriegen, dass wir Gottes Wort weitergeben dürfen. Wir wollen Gott danken jetzt auch in einer Zeit des Lobpreises. Wir wollen Gott die Ehre geben. Wir wollen auch dann später im Gebet daran denken, für die Gideon-Arbeit zu beten. Ich darf Christel und Arno nach vorne bitten. Und ich darf...
Ja, wir fangen an mit dem Lied Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich glaube, es ist vielen bekannt, singt mit. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir nochmal sehen, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht. Ob es unsere ganze Lebenszeit ist oder ob es der Tag ist in seinen Stunden in Gottes Händen. Und das kann ein richtig gutes Gefühl sein. Wir singen es zusammen.
Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm und mach mich frei. Führe du mich Schritt für Schritt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin und ich frag, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.
Beim nächsten Lied geht es um diesen Unterschied, um meine engen Grenzen und wie Gott die weit machen kann. Ich glaube, das brauchen wir im Moment.
Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie singe ich vor dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich.
Wir sind im Moment in der Situation, wo die Last der Welt uns zu schaffen macht. Und gerade hier, Gott hört mein Gebet. Auch wenn wir vielleicht noch nicht gleich was spüren, er hört mein Gebet.
Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. Gott hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, hört er dein Gebet. Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hört er dein Gebet. Gott hört dein Gebet. Hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört er dein Gebet. Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört er dein Gebet. Gott hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet.
Das nächste Lied ist vielleicht nicht so bekannt, dann hört zu. Es bringt zum Ausdruck so unser tiefes Sehnen nach Gott, gerade wenn unsere Welt aus den Angeln scheint. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, oh Gott.
Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. uns nahe Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stets bitten wir. Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott.
Wisst ihr, was das ist? Es ist ein Joch. Und so ein Joch hat verschiedene Bedeutungen. Einmal ist es ein Geschirr zum Anspannen von Zugtieren, das kennen die meisten von uns. Dann gibt es auch noch einen Abschnitt an Brücken und Gewölben, die zwischen den Hauptpfeilern liegt. Und drittens, im übertragenen Sinn, eine Bezeichnung für Unterdrückung, Zwang und schwere Arbeitslast. Viele Menschen kommen ja im Alltag nicht mehr zurecht. Unsere Zeit wird uns gestohlen, sagen manche. Fernseh, Computer, ich habe keine Zeit mehr, kann ja dann nicht mehr in einen Gottesdienst gehen. Und die Familie, die nimmt mich einfach zu sehr in Anspruch. Und das bisschen Freizeit, das ich habe, das brauche ich doch wohl für mich nur. Mann, ist das eine Plage auf dieser Welt. Ach so, und die Gemeinde habe ich auch noch vergessen. Die will ja auch was von mir. Mitarbeiten soll ich. Das ist ja Stress über Stress. Und ich habe mich gefragt, ist denn das Leben überhaupt noch lebenswert? Keine leichte Aufgabe, oder? Aber was haben denn die früher gemacht? Ja, liebe Geschwister, Gott hat uns als Familie zusammengeführt. Wir sind Vorbilder, wir sind Schwestern in Brüder und Brüder in Gott. Wir sollen Vorbilder sein für unsere Kinder. Ja, wir wissen es alle, wir leben doch hier auf dieser Erde, aber Gott hat uns nicht versprochen, dass alles so nach unseren Vorstellungen abläuft, so wie wir uns das vorstellen. Und in den Psalmen steht, woher kommt mir Hilfe? Und ich habe überlegt, ja, ich als Gideon, ich sollte das einfach doch mal wissen. Und was sagen die Franken? Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und in einem Lied heißt es ja, dieser Weg wird kein leichter sein. Und dieser Weg ist steinig und schwer. Und meine Frage war, wer ist es denn überhaupt wert, dass man Vertrauen und Hoffnung auf ihn setzt? Und wer kann die Zeichen dieser Zeit deuten? Und vor allem, wer kann seine Versprechungen halten? Ja, und wie soll dieser Weg überhaupt aussehen? Und wer soll so viel Macht haben? Versucht haben es ja schon viele. Aber wer außer Jesus, so sagt uns die Heilige Schrift, hat Bestand? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben in Ewigkeit bestehen. Ich denke, das klingt nach Autorität und Hoffnung. Vor wem wollen wir uns einen Stempel aufdrücken lassen? Von Menschen oder von Gott? Ich denke, entscheiden muss jeder Einzelne von uns selbst. In meiner Übersetzung steht Jesu Lobpreis und Heilandsruf. Was hat dann bewegt, solche Worte den Vater zu sagen? Klugen soll es verborgen bleiben und Unmündigen soll es offenbart werden. Bei Lukas steht sogar, er frohlockte, er freute sich über diesen Zustand. Und dafür pries er den Vater zu jener Zeit. Aber was war geschehen zu jener Zeit? Ab Vers 20 fing Jesus an, die Städte Chorazin, Bethsaida und Kapana umzutadeln. Und er hat das Gerichtsurteil über diese Städte gesprochen. Jener Stadt, wo sein Wirken, wo seine Wunder begannen. Ja, es war sogar die Stadt, wo er eine Zeit lang zu Hause war. Und doch sagt Jesus dieser Stadt nichts Gutes zu. Im Gegenteil, ein Gericht, wie es nicht schlimmer sein könnte. Und zu dieser Zeit also preist Jesus seinen Vater. Aber gegenüber der Nacht des Gerichts gibt es doch was Erfreuliches, was Mutmachendes. Jesus bietet den Menschen den hellen, den lichten Tag des Heils an. Und aus diesem Weheruf und dem Gerichtsspruch wird jetzt ein Dankgebet. Und dieses Gebet, das hat er nicht in der Einsamkeit gesprochen, nein, die ganze versammelte Menge sollte es hören. Jesus und Gott sind eins. Das können wir aus den nachfolgenden Versen erkennen. Er lobt den Vater, er spricht mit dem Vater. Was macht es für die Juden damals bedeutet haben? Sie, die nicht einmal gewagt haben, den Namen Gottes auszusprechen. Sie hatten Angst, sich zu versündigen. Jesus zeigt aber hier ganz deutlich, welche Machtstellung, welche Verbindung er zum Herrn des Himmels und der Erde hat. Und jetzt wird es ganz ungemütlich für die Weisen und für die Klugen, also für die berufsmäßigen Schriftgelehrten. Ihnen soll das Wirken und das Wesen Gottes verborgen bleiben. Unmündigen soll es offenbart werden, also Kindern und solchen Menschen, die sich nicht ausschließlich nur auf ihren Verstand verlassen können. Jesus will hier ganz klar verdeutlichen, Klugheit und Wissen alleine reicht nicht aus, um die Allmacht Gottes nur annähernd begreifen und verstehen zu können. Und wenn wir dann den Vers 26 betrachten, merken wir, dass es kein Zufall war oder nebensächliches Geschehen. Es entspricht dem Wohlgefallen des Vaters. Sein Ratschluss steht hinter diesem Geschehen. Im 1. Korintherbrief, Vers 21 steht: Es ist die Weisheit Gottes, dass die Welt Gott nicht durch ihre Wahrheit erkannte. Und das hat Jesus auch im Laufe seines Erdenlebens immer wieder betont und hervorgehoben. Können und wollen wir dem denn überhaupt zustimmen im Zeitalter der Technik und der Wissenschaft? Fällt es uns immer mehr Menschen schwer, das zu akzeptieren und zu glauben? Aber auch vor uns Christen macht dieses scheinbare Geheimnis nicht Halt, habe ich gemerkt. Sollte Gott das wirklich alles alleine in der Hand haben? Wir wissen doch eigentlich so viel und wir können doch so viel beweisen. Und meine Frage war, können wir den Gott überhaupt noch gebrauchen? Uns wird doch ständig versichert, dass wir alles selber im Griff haben. Und wenn es hier auf dieser Erde nicht mehr klappt, habe ich einmal gelesen, dann leben wir eben auf einem anderen Planeten weiter. Zukunftsmusik ins Leere, suche ich. Traum für viele Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und im Vers 27 bringt Jesus jetzt Licht in diese scheinbar unübersichtliche Situation. Es bahnt sich ein neuer Weg an. Jesus offenbart sich: Alles ist mir übergeben vom Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und wem ist der Sohn offenbart? Es ist ganz, ganz wichtig. Und Jesus tritt jetzt auf als der vollmächtige Sohn. Alles ist nun übergeben. Was bedeutet es? Was bedeutet diese Vollmacht? Macht, Sünden zu vergeben. Macht über die Natur. Macht über die Krankheiten. Seine Gewalt der Rede und vor allem seine Macht über den Tod. Aber es gibt noch was zu beachten. Es geht ja hier in diesen Versen um Offenbarung, welchen Weisen und Klugen verborgen und Unmündigen enthüllt ist. Alle Offenbarung geht durch ihn, den Sohn Gottes. Und außer ihm gibt es keine Offenbarungsquelle mehr. Und wer woanders seine Erkenntnis sucht, der kann sicher sein, dass er betrügerischen Geistern und Dämonen zum Opfer fällt. Und dieser Vers sagt ganz klar, es gibt keinen anderen Weg zu Gott als über den Weg, über den Sohn. Aber dieser Sohn selber ist ein Geheimnis, das niemand als der Vater kennt. Und deshalb muss dieses Geheimnis einmal offenbart werden. Hier sehen wir ganz klar, dass das Erkennen Christi nicht von uns Menschen abhängt, sondern dass es ein Geschenk vom Vater ist. Zuerst kommt die Erkenntnis und dann wird uns alles andere zufallen. So steht es in seinem Wort. Jesus und der Vater sind eins. Diese Wesensgleichheit ist ein Geheimnis. Und ich denke, das kann man nicht mit dem Verstand ergrübeln. Gnade ist, steht in der Bibel, und weiter nichts. Gnade der Erkenntnis. Glauben wir es oder glauben wir es nicht? Und ich denke, hier bereits entscheidet sich, ob wir Jesus nachfolgen wollen oder ihn ablehnen. Im 1. Korinther 2, 12 bis 16 führt der Paulus die Unterschiede zwischen seelischen und geistlichen Menschen aus. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns mit Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehrt, sondern mit Worten, die der Geist Gottes lehrt. Das heißt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit. Und je höher er sich aus eigener Kraft erhebt, desto schwerer ist es ihm, die Offenbarung Gottes zu erkennen. Der geistliche Mensch aber hat Christi Sinn. Und jetzt haben wir einmal den seelischen Menschen, der einmal geboren ist, mit seiner natürlichen Eigenschaft. Und dann haben wir den geistlichen, der zweimal geboren ist. Nur durch die Bekehrung, steht in seinem Wort, wird man eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. Das könnt ihr in 2. Korinther 5, 17 nachlesen. Und durch Empfang des Heiligen Geistes wird dieser neue Mensch geistlich bestimmt. Er wird ein Eigentum Gottes. Und hier können wir uns schon bereits die Frage stellen, will ich denn überhaupt ein Kind Gottes sein und mich vom Heiligen Geist leiten lassen? Oder verlasse ich mich doch lieber auf mich selbst und lebe mein Leben so, wie ich will? Und ich habe nachgelesen, man spricht hier auch vom ersten und vom zweiten Adam. Der erste Adam, den folgt man in den Tod. Der zweite Adam, also Jesus, den folgen wir ins Leben. Seelisches Leben ist also zeitorientiert, ist vergänglich und erschöpft sich in der Welt. Und die geistliche Existenz, die ist ewig. Sie trägt bleibende Frucht und wurzelt in seiner Gemeinde. So steht es in seinem Wort. Und ich habe mir wieder die Frage gestellt, Gott oder die Welt? Und die Bibel sagt uns, ein Zwischendrin gibt es nicht. In der Offenbarung heißt es, ob du doch heiß oder kalt wärst, weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Auweia, habe ich gedacht. Aber ich habe gemerkt, noch ist Zeit, noch ist nichts verloren, noch ist Zeit zum Umdenken, noch ist Zeit zum Umkehren und immer noch gibt es die Gnadenzeit. Und er hat uns wieder ein neues Jahr, das Jahr 2022 geschenkt. Geschenkt vielen Menschen, damit sie umkehren, sich zu ihm bekennen. Aber wir wissen nicht, wie lange diese Zeit noch bleibt. Umkehr heißt auch Hoffnung. Und diese Hoffnung hat uns Jesus schon vor 2000 Jahren gemacht. Und die gilt immer noch. Und in den Versen 28 bis 30 spricht er von den Mühseligen und Beladenen, von all denen, die seine Gnade ablehnen. Kommt her, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann kommt's, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist brauchbar und meine Last ist leicht. Und ich kann bloß sagen, Halleluja, trotz Ablehnung, trotz Anfeindung, trotz Misserfolg, lässt er sich nicht entmutigen und lädt uns ein zum Kommen. Ruhe hat er für uns bereit. Und er sagt nicht, wenn du nicht willst, dann setze ich all meine Acht, Macht, all meine Autorität ein. Dann kriegst du Druck, dann kriegst du Druck von oben. Und das haben die Juden damals gekannt von den Schriftgelehrten und von den Pharisäern. Und hier können wir von so einem Joch sprechen, ein Joch, das einem anderen Menschen aufdrücken. Diese unerfüllbaren und drückenden Gesetzforderungen waren schwer zu tragen und zu ertragen. Jesus sagt, ich will euch befreien von dieser mühseligen Arbeit, diese Satzungen zu halten. Sie waren innerlich müde und total überfordert. Aber mit diesen müden und beladenen Menschen waren auch die gemeint, die körperlich hart arbeiten müssen. Menschen, die große Verantwortung haben und nicht mehr tragen können. Alle dürfen kommen. Für jeden von euch nehme ich mir Zeit. Ich trage euch euer Fehlverhalten nicht noch, denn ich bin sanftmütig. Ich will euch vergeben. Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir zu ihm kommen, dass er uns vergibt. Und Jesus zahlt nicht mit gleicher Münze zurück, wie wir manchmal sagen, wie du mir, so ich dir. Er befreit uns auch vom Joch der Sünde. Er rechnet nicht all unsere Fehler auf. Stattdessen verspricht er uns Ruhe und Geborgenheit. Und er sagt es nicht einfach bloß so dazu, so her. Jeden von uns hat er schon geholfen, hat uns getröstet, uns geheilt. Und wir wissen, dass Jesus kein Aufschneider ist. Er ist der Sohn Gottes, der Retter, aber er ist auch der Richter dieser Welt. Und meine Frage war, welches Joch trägst du? Welches Joch haben wir uns aufbürden lassen? Warum laufen wir denn manchmal so gebückt durch diese Welt? Diese Last scheint uns manchmal all unsere Freude, unsere Hoffnung zu rauben. Dann sind wir ohne Orientierung, oft ein leichter Spielball für den Meister der Lüge. Du taugst doch nichts, aus dir wird nie ein vernünftiger Mensch werden. Oder als Kinder wurde uns oft gesagt, wenn du nicht brav bist, dann mag dich der liebe Gott nicht. Wenn das wirklich so wäre, dann denke ich, wird keiner von uns heute hier sitzen. Und so einfach dahingesagter Satz, der kann uns ein Leben lang zu schaffen machen. Und ich habe auch jahrelang so ein Joch getragen. So ein scheinbar gut gemeinter Satz ist mir zur Stolperfalle geworden. Bei der Bundeswehr hat der Hauptmann einmal zu mir gesagt, du kannst doch alles aus eigener Kraft schaffen. Du kannst alles selber machen. Und ich habe mir einen Leistungsdruck aufgebaut. Das Arbeiten war dasselbe. Wer viel arbeitet, der ist gut. Und ich habe selber gedacht, Mann, bist du vielleicht ein fauler Hund, wenn du nicht so viel arbeiten tust? Wie mir Franken so schön sagen. Aber im Vers 29 spricht hier Jesus von einem Joch, das ganz anders ist. Brauchbar und angenehm. Was ist denn das für ein Joch? Es hat nichts mit Gesetz und Last zu tun. Und Jesus bietet uns hier was an, was Sanftes, etwas, was uns nicht überfordert. Es ist sozusagen ein Geschenk, das er vorbereitet. Zuerst wird hier das Bild vom Joch gebraucht, welches die Zugtiere tragen, um ihre Last zu ziehen. Und an diesem Bild können wir eine Anzahl von Wahrheiten erkennen. Das Erste, was vom Joch gesagt werden kann, ist, dass es zur Arbeit da ist. So. Und hier erkennen wir eine erste Anweisung für einen Jünger Jesu. Wir leben nicht zu unserer Selbstverherrlichung und Jesus hat uns nicht die Ruhe geschenkt, damit wir entspannt und schön still durch unser Leben gehen sollen. Wir sollen nicht einfach warten, bis uns der Herr heimholt. Ja, wir Christen tragen ein Joch und es ist zum Arbeiten da. Aber wenn sie jetzt das komisch anhört. Wir sollen die sein, die die frohe Botschaft weitertragen. Wir sollen die Liebe Gottes weitertragen. Und zwar im Wort und im Werk. Also nicht nur im Wort, sondern auch im Werk. Dazu sind wir herausgelöst aus dieser Welt. Wir sollen ihm dienen. Wir sollen für ihn arbeiten. Aber so ein Joch, das kann uns nur viel, viel mehr sagen. Es erleichtert auch die Arbeit beträchtlich. Wie würde es den Tieren gehen, wenn sie so einen schweren Wagen ziehen müssen? Die Stricke würden ohne das Joch tiefe Wunden ins Fleisch schneiden. Ja, sie wären überhaupt nicht imstande, so eine große Last zu ziehen. Und genauso ist das Joch dann auch für uns. Es erleichtert uns die Arbeit. Es macht uns erst fähig, diesen Dienst zu tun, auch als Gideons. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich angefangen habe als Gideon, es war eigentlich immer auch so, dass man zu zweit einen Dienst gemacht hat. Wenn der eine nicht mehr weiter gewusst hat, dann konnte dann der andere weiterhelfen. Und ich habe mir dann auch gedacht, was ist denn so ein Ochs? Der ist stark, der ist starrsinnig. Wie würde er ohne dieses Joch durch die Menschen laufen? Kreuz und quer. Wer könnte dann auf die richtige Spur bringen? Und jetzt kommt ja was ganz Schönes. Oder mich oder dich, wer soll denn uns lenken? Wir laufen doch manchmal auch mit so einem Brett vor dem Kopf durch die Welt, wenn wir es genau sein wollen. Unser Verstand ist zeitweise vernebelt, weil wir doch meinen, wir haben alles selber im Griff. Und wart ihr schon mal in den Bergen und habt eine schöne Wanderung gemacht? Und plötzlich kommt der Nebel auf, ihr seht eure Hand nicht mehr vor Augen? Da nützt es auch nicht mehr, wenn ihr eure Brille abnimmt. Ihr habt den Durchblick verloren. Und jetzt die einzige Chance, die Sonne dringt durch den Nebel durch und wir haben wieder klare Sicht. Und ich denke, so können wir uns das auch mit Jesus vorstellen. Wenn wir uns vor ihm lenken lassen, dann bringt er wieder Licht in unser Dunkel. Und so möchte ich uns auch noch einen zweiten Gedanken vom Joch weitergeben. Es gibt ja auch ein Doppeljoch. Da gehen zwei Tiere miteinander. Eines hilft den anderen zu ziehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus mit euch laufen möchte, eure Last mitziehen, euch entlasten möchte? Und das möchte ich allen zusprechen, die in Not sind, die krank, die traurig sind, die nicht mehr tragen können. Menschen, Geschwister, die einen lieben Menschen verloren haben. Krankheit, Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus ist stärker und irgendwann gibt es ein Wiedersehen. Wir dürfen hier trauern und wissen gleichzeitig, dass Jesus mit uns diesen schweren Weg geht. Und Jesus sagt ja auch, lernt von mir, seid sanftmütig und demütig. Und ich denke, das soll sich in unserem Leben widerspiegeln. Und daran sollten uns auch unsere Mitmenschen erkennen. Aber wir Christen, wir tragen ja manchmal so eine Maske. Das müssen wir aber nicht. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir Christen sind auch bloß Menschen mit all unseren Schwächen und Fehlern. Wisst ihr, was uns von anderen Menschen unterscheidet? Besser sind wir nicht. Aber besser sind wir dran, weil Jesus mit uns geht und fängt immer wieder neu mit uns an. Und da greift dieses Joch, von dem Jesus spricht. Das ist der Sinn unseres Lebens. Mit Jesus leben. Mit Jesus gehen durch dick und dünn. Und das ist ein Geschenk des Vaters an uns. Und Jesus nachfolgen bedeutet für mich, die Gnade Gottes annehmen. Denn dieses Joch ist brauchbar, ist angenehm. Für jeden von uns. Ich möchte nochmal auf dieses Gesetz zurückkommen, das uns manchmal so knechtet. Oft sind es ja Kleinigkeiten, die uns Menschen trennen. Und oft hat es gar nichts mit Jesus zu tun, was uns Christen manchmal mutlos macht. Aber wir lassen uns ja oft vom Teufel täuschen. Und wie wir Franken auch manchmal sagen, auf den Holzweg führen. Und es macht ihm Freude, wenn er am Weg Zusammengebrochene, Entmutigte und Hoffnungslose findet. Jesus dagegen, der macht uns Mut, gibt uns Zuversicht, indem er sagt, kommt alle zu mir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer das annimmt und das auch glaubt, der wird auch einmal ewig leben. Leben heißt zusammen miteinander einen gemeinsamen Weg gehen. Gemeinsam meinen Bruder und meine Schwester in die Entscheidungen mit einbeziehen. Nicht nur meinen eigenen Willen durchsetzen wollen. Und wir dürfen nicht versuchen, die Last des Lebens unter unserem Einzelgeschirr zu tragen. Das Geheimnis für Sieg und Frieden im christlichen Leben findet man, indem man das Einzelgeschirr, also das Selbst, also nur ich, ablegt und das befreiende Joch unseres Herrn Jesus annimmt. Das wünsche ich uns allen. Mit Jesus sind wir Sieger, sind wir Überwinder. Und dann gibt es auch keine Machtkämpfe mehr. Ich bin auch lang als Einzelkämpfer in dieser Welt unterwegs gewesen. Ich möchte nicht mehr tauschen. Ich möchte nicht mehr alles selber machen müssen. Gemeinsam geht es einfach leichter und stressfreier. Unser Lebensweg kann steinig und schwer sein. Ich sage es nochmal, aber mit Jesus zusammen findet man Ruhe und Frieden für unsere Seele. Und schließen möchte ich mit dem Liedtext, und da heißt es, gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen und dass Gott, an dem wir glauben, hier in unserer Mitte ist. Und diese frohe Botschaft dürfen wir weitergeben. Nicht bloß die Gideons, das darf jeder machen. In der Bibel steht, kommt, sagt es allen weitern, tragt es in diese Welt hinaus. Amen.
Wow. Ja, wir haben viel zum Nachdenken. Wir wollen nun eine Zeit der Stille haben. Und wir wollen diese Stille dann mit einem Gebet beenden. Das heißt, wenn jemand Gebet auf dem Herzen hat und uns was weitergeben möchte, beten möchte für kranke Geschwister, für die Situation in dieser Welt, für die Ukraine, für das, was wir heute gehört haben, gerade eben jetzt für Menschen, ja, denen es vielleicht nicht so gut geht, in Ängsten leben, wollen wir Zeit haben, wollen wir uns Zeit nehmen, um füreinander da zu sein, füreinander zu beten. Wir wollen nun eine Zeit der Stille haben. Denkt darüber nach, was ihr gerade gehört habt. Dass die Gebetszeit wird der Chip beenden. Ja. Ja, unser Gottesdienst neigt sich dem Ende zu. Ich darf Danke sagen, alle, die mitgewirkt haben. Ein ganz besonderes Dankeschön sage ich unseren Vincent. Da hinten sitzt er am Beamer. Schaut mal, ein ganz neues Gesicht. Vincent, steh mal auf. Er hat sich bei der Tine gemeldet, hat gesagt, Mensch, ich möchte am Beamer mitarbeiten. Und sie freut sich und wir freuen uns alle. Und ich denke, er hat seine Sache doch ganz gut gemacht, oder? Vincent, dieser Applaus, der gilt dir. Und vielen, vielen Dank. Und wenn ihr sagt, ich möchte auch mitarbeiten, meldet euch. Wir sind froh für alle, die sagen, ich möchte hier mitarbeiten. Ja, wie schon gesagt, es liegt ein Körbchen oder es steht ein Körbchen. Ihr könnt da was reinlegen für die Kollekte. Die Kollekte ist bestimmt für die Gideon-Arbeit. Wenn ihr sagt, ich habe das passende Geld nicht dabei, ihr könnt es auch gerne überweisen. Wir leiten es weiter. Es wird wirklich nur für die Verwendung von Bibeln verwendet. Wir sagen Danke als Gideons, dass wir diesen Dienst heute machen durften. Wir haben euch versucht, ein bisschen in die Arbeit mit reinzunehmen, was wir so machen, was uns so bewegt. Und wir bitten auch immer wieder um euer Gebet. Wir hören nun den Segen von Chip. Ich darf euch bitten, zum Segen aufzustehen. Ich darf auch die Christel und den Arne schon nach vorne bitten. Wir singen noch ein Lied zusammen. Ja.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Vertrau den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Bei Leben heißt sich Regen, bei Leben wandern heißt. Seid leuchtend Gottes Bogen, am hohen Himmel stand. Sind Menschen ausgezogen, das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen, die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit.
Chip, komm her. Ja, wir dürfen euch Gottes Segen wünschen für den Sonntag heute. Wir dürfen euch Gottes Segen wünschen für die kommende Woche. Wir wünschen euch alles, alles Gute. ja, bis zum nächsten Sonntag dürfen wir einladen zum nächsten Gottesdienst und auch zur Jahresgemeindestunde.